Sprüche 18, Vers 13. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Ging es dir auch schon so? Jemand wollte dir etwas erzählen. Er erzählte und erzählte und es war vielleicht ein bisschen länger, als man so gewohnt ist. Und man spürte so, es lief auf eine Frage hinaus, aber du konntest die Frage nicht abwarten und du unterbrachst dein Gegenüber und gabst selber eine Antwort. Dann sagte der Mensch, der dir so viel erzählte, das wollte ich aber gar nicht fragen. Wie peinlich, man kommt sich dann ganz ungezogen, dumm und unhöflich vor. Mir ist auch schon passiert. Die andere Seite ist, es gibt auch Leute, die sind sehr weitschweifig, die kommen nicht auf den Punkt. Auch am Telefon erlebe ich das manchmal. Und da sage ich so nach einer Viertelstunde, worum geht es eigentlich, was wollen Sie fragen? Ja, und dann geht es wieder eine Viertelstunde. Und es gab auch schon dann, dass ich auch irgendwann mal aufgelegt habe. Da jetzt ist mir das zu kostbar, das hat keinen Sinn. Aber trotzdem ist es unhöflich und dumm. Wenn jemand wirklich etwas erzählt, ernsthaft und auch jetzt nicht nervig oder unverschämt lange ist, sondern er erzählt, hat es noch nicht erklärt und du unterbrichst ihn und gibst dann schon eine Antwort auf etwas, was er gar nicht fragen wollte, dieser andere Mensch. Das ist peinlich. Ja, wie gehen wir damit um? Manche Leute reden wirklich lange und sind weitschweifig. Man sollte aber trotzdem sie, wenn es irgendwie geht, ausreden lassen. Bestenfalls kann man sagen, das mache ich dann auch tatsächlich nach ein paar Minuten, bringen Sie es bitte auf den Punkt. Bringen Sie es auf den Punkt, sagen Sie, was Sie wissen wollen, warum Sie mich fragen oder anrufen, warum Sie meinen Rat wollen. Und die, die es kapieren, die sagen dann, eigentlich geht es um die Frage, dann ist alles gut. Und wenn es dann doch wieder weitschweifig wird, dann darf man auch höflich sagen, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, schicken Sie mir es vielleicht schriftlich in ein paar Sätzen oder wie auch immer. Ja, aber es geht hier darum grundsätzlich, dass wir gute Zuhörer sein sollten, weil es uns nicht immer leicht fällt. Sei ein guter Zuhörer. Wenn dir eine Frage gestellt wird, dann nicht schon eine Antwort geben, bevor du nicht weißt, worum es sich handelt. Deshalb steht hier im Buch der Sprüche, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Soweit dazu. Dann Vers 14. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? Leibliche Krankheiten sind oft schwer, aber sie sind doch auch manchmal tapfer zu ertragen. Es gibt viele Leute, die sehr viel Schmerzen haben, leiden. Und die tapfer ertragen oft jahrelang. Seelische Nöte können unter Umständen viel schlimmer sein als körperliche Krankheiten. Denn sie rauben einem die innere Kraft. Seelische Nöte, Angstzustände, Psychosen, Depressionen, Neurosen und was es da alles gibt. Als der Prophet Elia mit Gottes Hilfe den Sieg über die Baalspropheten errungen hatte, drohte die gottlose Königsgattin Isabel, die Frau des Ahab, ihm mit dem Tod. Daraufhin wurde Elia, man kann sagen, depressiv, er ging in die Wüste und sagte, ich habe keine Kraft mehr, Herr, nimm du mein Leben hinweg. Hatte sogar hier Selbstmordgedanken, auch ein solcher Prophet, gerade nach diesem großen Sieg über die Baalspropheten, es waren 500 Mann. Und was tat Gott? Elia fiel in Schlaf und da erschien ihm ein Engel und brachte ihm einen Brotfladen und einen Krug Wasser und sagte, steh auf und iss und geh. Und das ist zweimal geschehen und danach wandelte er in der Kraft dieser Nahrung, ein Krug Wasser und ein Brotfladen. Das ist zweimal geschehen, vielleicht waren es auch zwei Krüge und zwei Fladen, wie auch immer, wenn man das jetzt deutet. Auf jeden Fall ist es so geschehen, dass er dann in dieser Kraft, dieser Nahrung 40 Tage und Nächte bis zum Berg Horeb, bis zum Gottesberg gewandelt ist. Der Herr selber hat ihn gestärkt in seiner inneren Not. Wir sehen auch Männer Gottes, auch Frauen Gottes können depressiv werden, aber der Herr möchte aufrichten. Wir müssen nur zu ihm kommen, zu ihm flehen, dass er aus dem Loch heraushilft. Deshalb, wenn es dir schlecht geht, lauf nicht von Jesus weg, sondern komme zu ihm, näher mein Gott zu dir. Das ist die einzig richtige Antwort, um Hilfe zu erfahren. Vertraue auf den Herrn, der eingreift zu seiner Zeit, die er bestimmt hat. Es heißt im Neuen Testament, der Herr versucht niemand über seine Kraft. Er weiß, welche Kraft jeder von uns hat. Und demgemäß sind auch die Prüfungen. Das macht uns getrost. Er versucht niemand über seine Kraft. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? Es ist der Herr, der aufrichtet. Vers 15. Ein verständiges Herz erwirbt Einsicht und das Tor der Weisen sucht Erkenntnis. Das Ohr, habe ich falsch?
Das Tor.
Tor, oh, Entschuldigung, ich bin auch schon müde von dieser, wie viele Stunden Bergtor? 400 Höhenmeter plus. So. Ja, ich muss es doch vielleicht kurz erzählen, ich war mal in Oberstdorf, das war auch so eine Bibel- und Wanderwoche. Da bin ich wirklich, da war ich noch viel jünger, da bin ich 10 Stunden gewandert, und zwar ganz allein, Riesentour. Und dann kam ich abends, hatte noch einen Vortrag zu halten, 2 Stunden, ich bin so in den Seilen gehängt. Habe ich nie vergessen. Ja, aber gehen wir wieder zurück, Vers 15. Also es heißt, ein verständiges Herz erwirbt Einsicht und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Denkst du manchmal, jetzt habe ich ausgelernt. Jetzt weiß ich alles, ich brauche nichts mehr dazu zu lernen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt alles ausstudiert, ich weiß jetzt alles, jetzt brauche ich nichts mehr lernen, ich kann euch jetzt belehren. Natürlich hat man dann viel gelernt, viel Kopfwissen angehäuft. Aber ist es eigentlich auch gleichzusetzen mit der Lebensweisheit, die auch mit Lebenserfahrung zusammenhängt, mit Lernbereitschaft, mit Korrekturbereitschaft, mit Demut? Weisheit ist nicht einfach Kopfwissen, sondern das ist Gottesfurcht und das wächst durch die Demut, dass wir sehen, aus eigener Kraft ist nichts getan. Wir brauchen unseren lebendigen Herrn. Wer schon älter ist, der weiß, wir lernen immer dazu, unser ganzes Leben lang. Keiner von uns kann alles wissen. Wir lernen immer wieder, vor allem von Gott, aus seinem Wort, aber auch voneinander. Keiner kann alle Berufe lernen. So dürfen wir auch von dem Beruf, den der andere hat, lernen, von seinen Gaben profitieren und auch unsere Gaben einsetzen zum Gemeinwohl. Deshalb denke nicht, dass du fertig bist mit dem Lernen an Weisheit, sondern sei bereit, dein Herz zu öffnen dem, was du an Gutem noch aufnehmen kannst, auch wenn du schon älter bist. Merke, wie ich auch immer noch dazulerne, auch schon in den fortgeschrittenen Lebensjahren. Und so gilt, ein verständiges Herz erwirbt Einsicht und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Aber suche am richtigen Ort, vor allem eben in der Heiligen Schrift. Vers 16. Das Geschenk eines Menschen schafft ihm weiten Raum und es führt ihn vor die Großen. Man muss unterscheiden zwischen einem Geschenk und einer Bestechung. Natürlich kann man auch durch Geschenke Leute bestechen wollen. Aber Geschenke sind grundsätzlich etwas Gutes und Legitimes, während Bestechung böse ist und ein Verbrechen. Also Geschenke sind gut, legitim, Bestechung ist böse und ein Verbrechen. Der Volksmund sagt über Geschenke, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Große Geschenke, die können schon ein bisschen so Richtung Manipulation gehen. Aber kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Immer mal eine Rose für die liebe Ehefrau oder etwas zum Naschen für die Kinder, natürlich im gesunden Rahmen. Geschenke, ein Buchgeschenk oder was auch immer, Alles das kann Türen öffnen zu den Herzen. Geschenke drücken Wertschätzung aus. Ich denke an dich, ich mag dich, ich habe dich nicht vergessen. Schenkst du gerne? Wirst du gern beschenkt? Kann man sich auch fragen, schenke ich lieber oder werde ich lieber beschenkt? Es gibt Leute, die schenken sehr gerne, weil sie einfach andere Menschen mögen. Uli Mark hat mal einen Satz gesagt, den habe ich nie vergessen, man muss Menschen mögen. Uli, das habe ich über die Jahre immer behalten. Wie schön, wenn man das nicht muss, sondern auch will. Man will Menschen mögen, egal wie unterschiedlich sie sind. Beschenken wir uns gegenseitig, nicht nur an Geburtstagen und an Weihnachten. Das kann man auch sonst machen. Ihr lieben Männer, ihr braucht nicht nur am Geburtstag der Frau Blumen schenken, ihr könnt es auch sonst tun, vielleicht ein paar Mal im Monat. Wenn es jeden Tag ist, ist es vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber auch so immer mal wieder, wenn es gerade nicht erwartet. Aber die Blumen nützen alles nichts, wenn man sonst keine Wertschätzung erweist, indem man zum Beispiel überhaupt nichts hilft im Haushalt oder im Garten und so weiter. Auch das gehört dazu. Ja, also wir dürfen uns gegenseitig beschenken, nicht nur an Feiertagen, sondern alle Zeit. Aber das größte Geschenk, das ist das Geschenk, das Gott uns macht in seinem Sohn Jesus Christus, wo er uns das ewige Leben schenkt, die Vergebung der Schuld, ein sinnvolles Leben, Freude auch im Leide und die himmlische Hoffnung. Das ist das größte Geschenk. Das Geschenk eines Menschen schafft ihm weiten Raum und vor die Großen führt es ihn. Dann Vers 17. Auch wieder ein ganz anderer Gedanke. Das ist so schön, dass es so wechselt. Und ich glaube, das ist extra so angeordnet, damit man, wenn man die Sprüche liest, an einem Tag gleich mehrere Impulse aufnehmen kann. Deshalb wieder ein ganz anderes Thema hier, Vers 17. Wer sich in einem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. So geht es ja zu vor Gericht. Ja. Erst sagt der eine seine Aussage, dann der andere, kommt die Gegenaussage. Und so soll dann Recht gesprochen werden. Gott hat uns ja zwei Ohren gegeben, damit wir, symbolisch gesehen, beide Seiten hören. Der Richter hat zwei Ohren und jeder von uns. Und wenn jetzt zwei Leute etwas aussagen, was geschehen ist, was sie gemacht haben, dann mag der erste sehr überzeugend klingen, wenn man nur ihn gehört hat. Das gilt auch übrigens in der Eheseelsorge. Wenn man ja, bei Ehestreitigkeiten versucht zu vermitteln, dann hört man vielleicht erst die Frau, das klingt dann alles sehr überzeugend, oder auch erst den Mann, ich will jetzt hier ganz unparteiisch sein. Und dann hört man dann die andere Seite und dann hört es sich wieder ganz anders an. Schwierig, ja. Jeder sieht nur seine Sicht. Also der erste mag sehr überzeugend klingen, aber der zweite sticht ihn aus, symbolisch gesagt. Und es ist nicht immer leicht, die Wahrheit zu finden, wenn zwei Menschen sich widersprechen. Deshalb, wenn du hier helfen möchtest, ob du Richter bist, ob du Mediator bist, Seelsorger oder was auch immer, dann lass dich im Gebet von Gott leiten und sprich kein überstürztes Urteil. Höre beide Seiten an, prüfe das im Gebet, versuche der Wahrheit auf den Grund zu gehen und dann sage deine Erkenntnis. Wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht, doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Vers 18. Streitigkeiten beendet das Los. Und zwischen Starken entscheidet es. Hier geht es um das Los. Das Los wird im Alten Testament geworfen, auch als Gottesurteil und bei Streitigkeiten. Auch im Neuen Testament kommt es noch vor. Bekanntes Beispiel ist die Nachwahl des Apostels Matthias anstelle von Judas Iskariot, der sich ja nach dem Verrat an Jesus selber das Leben genommen hatte. Da wurde dann Matthias gewählt. Justus stand noch zur Wahl und es wurde durch das Los entschieden. Also im Neuen Testament kommt es auch noch vor. Heutzutage ist es eher ungewöhnlich. Ihr kennt vielleicht die Losungen, Herrn der Losungen, die werden auch durch Los ausgesucht unter Gebet. Wichtig ist, dass wenn man das heute noch macht, was in manchen Kreisen auch umstritten ist, als allerletzte Möglichkeit, dass man das wirklich unter intensivem Gebet tut und nicht einfach lose wirft oder ähnliches. Das ist so, dass man eigentlich eine Gebetserhörung erwartet. Also wenn ein Streit festgefahren ist und es gar nicht mehr weitergeht, darauf bezieht sich unser Vers in Sprüche 18, Vers 18. Wenn ein Streit wirklich ganz festgefahren ist, dann gibt es laut Bibel die Möglichkeit, das Los zu werfen. Es kommt praktisch einem Gottesurteil gleich. Falls das heute noch getan wird, dann sollte es wie in biblischer Zeit ausschließlich unter intensivem Gebet geschehen. Eigentlich ist das Gebet das Entscheidende, das den Herrn anruft: Herr, zeige uns doch deinen Willen, wir kommen einfach nicht weiter. Nicht als Wahrsagerei, sondern wirklich Gebet zum einzig lebendigen Gott. Und wenn das dann geschehen ist, sollten sich wirklich beide Parteien an das Ergebnis des Loswurfs halten. Ich habe das aber auch zum Beispiel noch nie praktiziert und bin der Meinung, besser ist es, sich vor einer solchen letzten Möglichkeit des Loses miteinander zu versöhnen, dass sowas gar nicht notwendig wird. Viel besser, einfach unter Gebet sich zu versöhnen. Aber es steht hier im Wort und es wurde auch praktiziert, deshalb haben wir auch diesen Vers entsprechend betrachtet. Streitigkeiten beendet das Los und zwischen Starken entscheidet es. Vers 19. Ein getäuschter Bruder ist wie eine verschlossene Burg. Zänkereien verschließen wie Riegel das Tor. Das Paradebeispiel für einen getäuschten Bruder, wisst ihr, welches da sich findet im Alten Testament, im ersten Buch Mose?
Esau.
Esau, sehr gut, ja. Das ist Esau, er wurde von seinem Bruder Jakob bitter betrogen um das Erstgeburtsrecht. Wobei natürlich Esau da auch sehr leichtfertig damit umgegangen ist, muss man auch sagen. Er hatte auch Schuld, aber es war doch durch Betrug erschlichen worden. Jakob heißt ja auch Fersenhalter. Und später wurde er umbenannt zum Gottesstreiter. Das ist dann Israel, dieser Name Israel heißt Gotteskämpfer, Gottesstreiter. Es war allein Gottes Gnade, dass es schließlich doch noch zur Versöhnung kam zwischen Esau und Jakob, aber voraus ging eine lange Flucht Jakobs, viele Jahre in der Fremde, mit viel Herzeleid für die ganze Familie. Da waren letztendlich alle unglücklich. Auch die Eltern, wo der eine Elternteil, also das war die Mutter, den Jakob bevorzugt hat, der andere Elternteil, Isaak, den Esau. Das ist aber ganz schlecht, wenn man Lieblingskinder hat. Sollte eigentlich alle Kinder gleich lieben. Wir sehen an der Bibel, es ist realistisch, es wird erzählt, wie es war. Und auch werden die Sünden und Fehler der biblischen Personen nicht verschwiegen. Esau war ein getäuschter Bruder. Er war auch enttäuscht von seinem Bruder Jakob. Und durch Gottes Gnade kam es schließlich zur Versöhnung nach einem langen Reifungsprozess bei allen Beteiligten. Innere geistliche Reifung. Für uns gilt, tue deinem Bruder, deiner Schwester, tue deinem Nächsten nichts Böses an. Damit sind zunächst auch mal leibliche Geschwister gemeint. Es gibt ja auch so einen Geschwisterkampf. Man will der Beste sein, man will den Eltern der Beliebteste sein. Und den anderen setzt man dann so herab. Vor Gott ist das nicht richtig, dieser Konkurrenzkampf von Geschwistern. Und in der Gemeinde zwischen geistlichen Geschwistern sollte das schon gar nicht sein, dass da ein Machtkampf oder Konkurrenzkampf in Gemeinden sich abspielt. Das führt früher oder später zu Spaltung. Und das ist Sünde. Das darf nicht sein. Der eine achtet den anderen höher als sich selbst. Lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2. Tust du das? Den anderen höher achten als dich selbst. Tue deinem Nächsten nichts Böses an, sondern gehe offen und ehrlich mit ihm um, nicht hinten herum. Und sei nicht zu stolz, Unrecht zuzugeben und deinen Nächsten um Vergebung zu bitten. Das hat dann auch Jakob getan. Esau hat ihm vergeben, nach vielen Jahren. Ein getäuschter Bruder ist wie eine verschlossene Burg, Zänkereien verschließen wie Riegel das Tor. Vers 20. Von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes, und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Hier einfach einige Fragen an uns. Redest du Böses, Klatsch, Verleumdung? Wenn ja, dann wird das Böse dich heimsuchen. Redest du dagegen Gutes, Auferbauendes und Segensreiches, dann wird auch der Segen des Herrn dich erreichen. Was ist die Frucht deiner Lippen? Gutes oder Böses? Auferbauendes oder Niederreißendes? Segen oder Fluch? Lass deine Lippen durch das Blut Jesu reinigen und sei ein Segensstifter. Von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Ja, ich denke, dass es so zu verstehen ist und jetzt nicht hauptsächlich von Rednern, die sich von ihren Reden ernähren. Das wäre eine oberflächliche Interpretation dieses Verses. Kann aber auch mit enthalten sein. Der nächste Vers hat auch mit der Zunge zu tun. 21. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Da könnte man ja noch ausführlich im Jakobusbrief lesen, welche Wirkungen unsere Worte haben, welche gute oder böse Frucht mit der Zunge hervorgebracht werden kann. Die Zunge kann auferbauen oder sie kann niederreißen. Sie kann Frieden stiften oder sie kann Krieg entfachen. Es liegt in unserer Verantwortung, was wir sagen, ob wir Streit anfachen oder ihn beenden. Fragen wir uns, gehst du respektlos mit deinen Mitmenschen um oder ehrst du sie? Beleidigst du sie oder baust du sie auf? Gebrauchst du Schimpfworte? Bedenke, Worte können verletzen, ja sogar töten. Sie können Kriege im Kleinen und Großen auslösen. Worte haben Macht, sie sind nicht belanglos, denn Gott selber schuf durch sein Wort die ganze Welt. Er sprach nur ein Wort. Und es geschah. Und so sind auch unsere Worte nicht irgendwie nur ein Schall, der in der Luft weitergetragen wird, sondern sie haben Wirkungen im Leben unserer Mitmenschen. Was bringen deine und meine Worte hervor? Und wenn wir falsche, verletzende, böse Worte gesagt haben, haben wir immer noch die Möglichkeit, den, der sie gehört hat, um Vergebung zu bitten. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Vers 22. Jetzt kommt etwas Positives. Das andere wäre auch positiv, aber das Negative immer so gegenübergestellt. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Hier Ehefrau steht, das ging umgekehrt natürlich auch für die Frauen, die einen guten Ehemann gefunden haben. Das ist klar. Und hier stellt sich die Frage, weißt du den Wert deiner Ehe zu schätzen? Wer unverheiratet ist, sehnt sich in der Regel nach einer guten Ehe. Es sind auch hier unter uns manche Singles, aber es ist doch so, dass man sich doch immer wieder sehnt nach dem richtigen Lebenspartner, der Mann nach einer guten, treuen Frau und die Frau nach einem guten, treuen und liebevollen Mann. Also das ist ganz kostbar, eine gute Ehe. Aber leider sehen viele Verheiratete die Ehe als so selbstverständlich an, dass sie sie aufs Spiel setzen durch leichtfertiges Reden und Flirts, zum Beispiel auf der Arbeit. Da, wo man täglich zu tun hat, im Büro oder in der Fabrik mit anderen Frauen dann oder so. Und das hat schon viele Ehen kaputt gemacht. Deine Ehe ist etwas Kostbares, setze sie nicht aufs Spiel. Ehre deine Frau und du, liebe Frau, ehre deinen Mann, setze ihn nicht herab vor anderen. Wir wissen ja, im Neuen Testament steht ja noch sehr viel weiteres über die Ehe. Wunderbares und Großartiges. Da wird die Ehe zwischen Mann und Frau sogar verglichen mit der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Christus als Haupt des Mannes, die Frau als Haupt, der Mann als Haupt der Frau, was hoffentlich kein falscher Versprecher. Manchmal ist es leider auch umgekehrt heutzutage. Es heißt ja im Epheser 5, ihr Männer liebet eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Beides ist nicht einfach. Die Liebe ist auch ganze Hingabe und Unordnung, die geht Hand in Hand mit einer liebevollen Beziehung in der Ehe. Und so kann eine christliche Ehe ein Abbild der Beziehung sein zwischen Christus und seiner Gemeinde. Sie ist etwas äußerst Wertvolles. Deshalb gilt, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Vers 23. Der Arme bittet mit Flehen, aber der Reiche antwortet hart. Viele, nicht alle, reichen Menschen sind geizig. Ich habe das selber schon erlebt, bei manchen Reichen. Ich habe aber auch Reiche kennengelernt, die sehr großzügig waren. Das ist unterschiedlich. Reiche Menschen könnten mit ihrem Besitz so viel Gutes tun. Wohltätige Zwecke, karitative Hilfen, Unterstützung von Armen, damit sie nicht notleiden müssen. Wenn jemand wirklich arm ist, es gibt ja auch gespielte Armut, so Bettlerbanden, die durch Lande ziehen, solche Dinge. Aber das ist etwas anderes. Wenn jemand wirklich arm ist und dich um Hilfe bittet, dann verschließe dein Herz seiner Bitte nicht, egal wie reich du selber bist. Aber ich denke, geh mal davon aus, alle, die wir hier sind, sind bestimmt reicher als solche Menschen, die wirklich kein Obdach haben, die am Rande des Existenzminimums leben. Verschließe dein Herz der Bitte des Armen nicht. Der Reiche, der nicht bereit ist, mit anderen zu teilen, steht unter Gottes Fluch, weil er nur an sich denkt, das Geld nur für sich anhäuft, so wie der törichte Kornbauer, der immer mehr Scheunen bauen wollte, um sein eigenes Vermögen zu vergrößern. Nur an sich gedacht. Ich und mein, das war so seine Rede. Und dann hat Gott ihn abberufen aus diesem Leben. Von einem Tag von anderen war alles vorbei, was er sich ja angehäuft hat. Davon hatte er dann gar nichts mehr. Deshalb lass dir, egal wie arm oder reich du selber bist, lass dir von Gott zeigen, wo du konkret anderen Menschen helfen kannst. Das gilt für uns alle. Der Arme bittet mit Flehen, aber der Reiche antwortet hart. Tue das nicht. Und nun der letzte Vers für heute Abend, Vers 24. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Frage an uns: Willst du lieber viele oberflächliche Freunde oder aber einen einzigen zuverlässigen und treuen Freund? Was ist dir lieber? Viele oberflächliche Beziehungen oder eine wirklich echte Beziehung zu einem guten Freund? Sicher Letzteres. Ein echter Freund bewährt sich in der Not. Wir haben das schon mal gehört, die Tage. Falsche Freunde ziehen sich zurück, sobald es dir schlecht geht. Daran erkennt man, ob es eine echte Freundschaft war. Da ist man nur recht, solange man etwas geben kann dem anderen, aber nicht, wenn man selber dann etwas braucht und wirklich vielleicht arm geworden ist oder eine tiefe Beziehungskrise hat oder ja, vielleicht sogar straffällig geworden ist oder irgendwas. Dann sind es nur wenige Freunde, die da noch bei einem bleiben und sagen: Mensch, ich helfe dir, dass du wieder auf die Beine kommst. Ein echter Freund ist gerade in der Not für dich da und hilft dir auch, soweit er kann, aus der Not heraus. Und auch hier sehen wir wieder den Bezug zum Neuen Testament. Der allerbeste Freund, der uns nie verlässt, ist unser Herr Jesus Christus. Er bleibt bei uns, ob es uns gut oder schlecht geht. Er kann das Elend zum Guten wenden, aber du musst auf ihn vertrauen, musst sein Kind sein. Und wenn du ihn noch nicht ins Herz aufgenommen hast, dann tue es, schiebe diese Entscheidung nicht länger hinaus. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass er euch dazu erhebt. Danke, lieber Herr Jesus, dass du der allerbeste und zuverlässigste Freund bist, der uns niemals im Stich lässt. Wir wollen auf dich vertrauen, alle Tage unseres Lebens, Herr. Halte uns fest an deiner Hand, dass wir dir treu bleiben, dich lieben, indem wir deine Liebe erwidern, die du zuerst uns geschenkt hast, durch deinen Tod am Kreuz auf Golgatha und deine siegreiche Auferstehung von den Toten. Danke, dass du lebst, dass du mitten unter uns bist und uns leitest, dir nachzufolgen. Und auch aus dem, was wir aus dem Buch der Sprüche lernen, ja, ein Leben zu gestalten, das dir Freude macht. So loben und preisen wir deinen heiligen Namen. Amen.